ARD.
Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die massiven Angriffe Israels im Libanon schüren die Sorge vor einer unkontrollierbaren Eskalation in der Region. Wir beginnen heute mit einem Gespräch über die aktuelle Situation im Libanon. Und die Lage in Nahost überschattet auch den Auftakt der UN-Generaldebatte in New York. Dort geht es um die drängendsten Probleme der Welt. Auf diese 79. Vollversammlung der Vereinten Nationen schauen wir ebenfalls. Unsere Themen heute am Dienstag, den 24. September um 8 Uhr. Die Menschen im Libanon sind in Angst aufgewacht. Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf den Libanon in der Nacht fortgesetzt. Nach den massiven Luftangriffen gestern ist die Zahl der Opfer auf fast 500 gestiegen. Mehr als 1600 Menschen wurden verletzt. Laut libanesischem Gesundheitsministerium wurden auch 35 Kinder bei den Angriffen getötet. Die israelische Armee wollte nach eigener Darstellung Waffenlager der Hisbollah treffen. Über die Lage im Libanon hat NDR-Info-Moderator Markus Schubert mit unserem Nahost-Korrespondenten gesprochen.
Moritz Behrendt ist im Studio Kairo zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Gab es in der Nacht weitere Angriffe und kann die israelische Luftwaffe über dem Libanon, über den Hisbollah beherrschten Regionen dort schalten und walten nach Belieben?
Aus der Nacht gab es bislang Berichte von vereinzelten Angriffen nach den wirklich massiven Schlägen gestern, bei denen es nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums fast 500 Tote gab, darunter vermutlich rund um die 100 Zivilisten. Es gab vor allem in der Nacht aber auch Berichte vom Raketenbeschuss durch die Hisbollah auf den Norden Israels. Dort ist in mehreren Orten Raketenalarm ausgelöst worden. Und ja, wenn es um Angriffe aus der Luft geht, da kann die israelische Luftwaffe weitgehend schalten und walten, wie sie will, über dem Libanon, da der Libanon nicht über eine funktionierende Raketenabwehr verfügt, wie das Israel tut.
Auf beiden Seiten verlassen Zivilisten die beschossenen Gebiete. Welche Fluchtbewegungen gibt es jetzt im Libanon seit der großen Angriffswelle?
Ja, gestern den ganzen Tag über, aber auch in der Nacht, habe ich viele Bilder gesehen von vollgestopften Straßen. Das sind Fluchtbewegungen vor allem aus dem Süden des Landes in die Hauptstadt nach Beirut, aber auch aus den südlichen Vororten Beiruts. Die sind jetzt nicht abgetrennt von dem Rest der Stadt, aber aus den südlichen Vororten Beiruts in das Zentrum, das für viele als etwas sicherer gibt. Dann gibt es noch weitere Fluchtbewegungen aus der BK-Ebene. Die liegt im Osten Libanons, auch eine Hochburg der Hisbollah. Dort fliehen viele Leute entweder in die nahegelegenen Berge oder über die Grenze nach Syrien, immerhin ja auch ein Kriegsland und das von vielen Libanesen momentan aber als sicherer wahrgenommen wird.
Wie reagieren nun die Hisbollah und andere iranisch gestützte Kämpfer militärisch und auch propagandistisch auf das Vorgehen Israels? Oder spürt man nach den hunderten elektronischen Sprengstoffattacken, dass die Miliz aus dem Tritt ist?
Ja, von der Hisbollah gibt es, das ist auch üblich, meistens nur schriftliche Statements, wer aus ihren Reihen getötet wurde und welche Ziele in Israel sie angegriffen haben. Grundsätzlich sagen sie, okay, wenn das jetzt möglicherweise eine Vorbereitung einer Bodenoffensive der Israelis ist, dann kommt nur, dann seid ihr näher dran, dann können wir euch besser treffen als vorher. Ob das aber nur mehr Maulheldentum ist und tatsächlich ist die Hisbollah wirklich massiv geschwächt durch diese Schläge der letzten Woche. Also das ist eindeutig.
Die Hisbollah ist Teil eines sehr fragilen Staatskonstrukts des Libanons. Kann ein militärisches Vorgehen diese hochgerüstete Miliz besiegen, ohne alles zum Einsturz zu bringen?
Na, etwas zynisch gesprochen liegt bereits alles am Boden. Da kann wenig zum Einsturz gebracht werden. Was allerdings auch wichtig ist, die Hisbollah ist ja nicht nur Miliz, sie ist auch Partei im Libanon und sie ist eine Organisation, die auch soziale Einrichtungen betreibt, Krankenhäuser, Krankenstationen und die sind natürlich jetzt auch betroffen, nicht zuletzt von den Pager-Attacken, da waren auch einige Sanitäter der Krankenhäuser betroffen. Das heißt, da gerät immer mehr ins Wanken und dieses Land ist wirklich am Abgrund.
Soweit Nahost-Korrespondent Moritz Behrendt aus Kairo im Gespräch mit Markus Schubert auf NDR Info. Der Gaza-Krieg und die drohende Eskalation im Nahen Osten ist heute auch Thema in New York. Dort beginnt die jährliche Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Insgesamt reisen in dieser Woche rund 130 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt zur Generaldebatte an. New York-Korrespondent Martin Gansemeier beobachtet das für uns und er erwartet, dass das wichtigste Thema sein wird.
Also ganz eindeutig der Gaza-Krieg und die drohende Eskalation im Nahen Osten. Die meisten der 193 UN-Mitgliedstaaten, die haben überhaupt kein Verständnis dafür, dass die israelische Regierung den Gazastreifen praktisch dem Erdboden gleichgemacht hat. Jetzt auch noch die massiven Luftangriffe im Libanon. Also selbst Israels Verbündeten geht das zu weit. Frankreichs neuer Außenminister Barrot hat noch für diese Woche eine Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat gefordert. Und insofern wird es bei der Generaldebatte viel Kritik an Netanyahu geben. Ob er selbst nach New York kommt, steht übrigens noch nicht fest. Aber Palästinenser Präsident Abbas wird reden, auch der neue iranische Präsident. Und schon heute, als einer der ersten, redet Joe Biden, seine letzte Rede als US-Präsident vor der Weltgemeinschaft. Und er versucht ja derzeit wirklich alles, um eine Eskalation zu verhindern.
Auch der Krieg in der Ukraine steht auf der Agenda in New York. Dazu Martin Ganselmeier mit einer Einschätzung, ob der Ukraine-Krieg durch die aktuellen Entwicklungen in den Hintergrund rückt.
Ja, die Gefahr besteht eindeutig. Deshalb ist der ukrainische Präsident Selenskyj mehrere Tage hier in New York. Er wird nicht nur in der Generaldebatte reden, sondern heute Abend deutscher Zeit nimmt er auch an einer Ukraine-Sitzung im UN-Sicherheitsrat teil. Und Selenskyj führt ganz viele bilaterale Gespräche am Rande der UN-Generalversammlung. Da will er vor allem die westlichen Verbündeten von seinem Siegesplan überzeugen. Mit Bundeskanzler Olaf Scholz hat er bereits gestern gesprochen. Es geht ja Selenskyj vor allem darum, sicherzustellen, dass die Ukraine nach einem Waffenstillstand mit Russland, wenn der denn kommt, dann so geschützt ist, dass Russland nicht nach 2 oder 3 Jahren wieder angreifen kann. Am Donnerstag wird Selenskyj dies auch im Weißen Haus mit Joe Biden besprechen und anschließend wissen wir sicher mehr und erfahren mehr, wie der Siegesplan aussehen soll.
Informationen und Einschätzungen von Martin Ganselmeier aus New York zur UN-Vollversammlung. Und es gibt noch eine Recherche von Report Mainz, die die Sanktionen gegen Russland betrifft und möglicherweise auch die deutsche Ostsee. Danach liefern Tanker der sogenannten russischen Schattenflotte trotz Embargos Öl direkt in die EU. Eine Datenanalyse von Greenpeace zeigt, dass immer mehr Tanker mit russischem Öl durch die deutsche Ostsee fahren. Aus Mainz berichtet Nick Schade.
Die Umweltorganisation hat dafür Daten eines Schiffsversicherers ausgewertet. Demnach waren in diesem Jahr rund 70% mehr Tanker durch die Ostsee unterwegs als noch vor 3 Jahren. Auch das durchschnittliche Alter der Schiffe sei deutlich gestiegen und liege mittlerweile bei fast 17 Jahren. Report Mainz konnte durch eigene Recherchen zudem nachweisen, dass einige Ölschiffe gegen EU-Sanktionen verstoßen, indem sie russisches Rohöl direkt in europäischen Häfen abliefern, unter anderem in Italien. Die zuständige italienische Zollbehörde äußerte sich auf Anfrage von Report Mainz nicht zu möglichen Sanktionsverstößen. Laut Auswärtigem Amt plant man auf EU-Ebene, weitere Schiffe auf die Sanktionsliste zu setzen.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.